Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Pensemmel-Podcasts.
Hallo.
Wir sind mittlerweile in Ålesund. Mhm. Das ist so der tiefe Nordwesten von Südnorwegen.
Der wilde Nordwesten.
Mhm. Also so kurz vor Atlantik.
Habe ich noch was zu trinken hier?
Wir sind hier auf einem Parkplatz, der heißt Parkplatz für Atlantikhafenbesucher. Kannst du mir mal gerade auch noch die rote rausgeben? Danke. Hm?
Mach ich noch was? Hm. Vitamine.
Ja. Und müssen euch heute allerdings von 2 Tagen erzählen.
Weil gestern war es ein bisschen zu spät.
Für Venti.
Ja, das und naja, Internet, gut, haben wir ja auch nicht so besonders. Aber geht schon.
Mhm.
Ja, es war ein bisschen sehr spät und das andere Wohnmobil war ein bisschen nah dran.
Das auch, ja. Das war so eine Einparkaktion. Also die Türen gingen noch auf und die Gasklappe ging noch auf, aber kurz dahinter kam schon der Busch. Und zwischen Busch und Wohnmobil war eigentlich kein Platz mehr.
Genau, ansonsten war der Stellplatz voll.
Proppenvoll.
Es war ein Parkplatz für Wohnmobile. Mit komischen Zwischenräumen.
Hat der, wo wir heute aber angeschaut haben, aber auch irgendwie auch gehabt in den hinteren Hälften.
In Ålesund.
Ja.
Unten. Hinten.
Am Nicht-Atlantikhafen, am drüben. Anderen Hafen. Nordstrand.
Am Hipsterhafen.
Ja, irgend so ein Ozeanriese war da.
Mhm. Naja, praktisch wäre das schon gewesen da an dem anderen Stellplatz, weil der war direkt neben der Innenstadt.
Mhm.
Andererseits sind wir jetzt hier bei einem auf einem Parkplatz, der für nix. Wohnmobile ist, aber nichts kostet.
Ja.
Und keine Zeitbeschränkung hat.
Und nicht voll ist.
Ja, man kann ja noch werden, aber ist ja uns dann egal.
Mhm.
Mhm. Aber ist ein bisschen abseits.
Ja, dafür kann man sich schnell in die Büsche verdrücken, wenn man mal muss.
Ach so, das. Ja, ja. Kann man machen.
Ja, aber wo müssen wir denn jetzt anfangen? Wir sind...
Wir waren in Wilhelm...
Wo sind wir denn losgefahren?
Jetzt habe ich nicht nachgeguckt. Grimsbu.
Ah, Grimsbu war das.
War das Grimsbu?
Kommt hin, ja.
Da, wo es fast nichts mehr... Doch, da gab es noch was zu essen in Grimsbu, aber davor gab es nichts.
Mhm.
Ja.
Und von... Das war auf dem Weg nach Røros, oder?
Ja.
Genau. Also, wir sind in Grimsbu irgendwie so gegen kurz vor Mittag losgefahren.
Mhm.
Haben nochmal irgendwie einen Kaffee getrunken dort, glaube ich.
Ja, und WLAN geschnorrt. Gebenutzt.
Und,
Gebenutzt.
Ja, sind dann weiter Richtung Trondheim gefahren.
Mhm.
Ohne jetzt groß noch Umwege zu machen, glaube ich.
Ja, naja, Røros halt.
Ach so, ja, stimmt. Ab Røros haben wir keine Umwege gemacht, so.
Ja.
Ja, aber wir sind nach Røros gefahren. Røros ist eine Stadt im tiefsten Nordosten von Südnorwegen. Ja. Nahe der Grenze zu Schweden.
Mhm.
Und noch bevor Norwegen so richtig schmal wird. Und
schmal.
Røros ist eine alte Bergbaustadt. Es hat dort vor allem Kupferminen gehabt.
Ja.
Und wir haben dann irgendwie
über 300 Jahre lang gab es diese Kupferminen.
1600 irgendwas angefangen, 1900 irgendwas aufgehört.
Ja, 1645 hat einer auf der Jagd Kupfererz gefunden.
Mhm.
Ich versuche mir das vorzustellen, wie man Kupfererz einfach so findet.
Ja, die Führerin dort hat ja gesagt, es würde glänzen wie Gold, wenn man es so sieht im Stein.
Ah, oh. Ja, gut. Und viel Wald war da ja auch nicht mehr, weil über der Baumgrenze.
Ja, nicht nur das, auch weil viel abgeholzt.
Ja, das auch.
Genau, die Baumgrenze ist in so weit oben viel niedriger als bei uns.
So weit oben. Niedriger.
Genau. Ja.
Nur Norden. So weit nördlich, meinst du?
Ja, genau.
Ja, ja.
Und zwar hat die
auf 800 Meter.
Museumsführerin gesagt, so zwischen 700 und 800 Metern sei dort die Baumgrenze.
Genau. Ja, also wir sind da zu dieser Olafsgruve gefahren. Olafsgrube.
Ja. Benannt nach einem damaligen schwedischen oder norwegischen König oder so.
Norwegisch, ja. Oder dänisch vielleicht.
Auch möglich, ja.
Irgend so ein König. Namens Olaf.
Ja.
Ja. Und das Erste, was wir gesehen haben, war eine Seilbahn, aber nicht mehr im Betrieb, aber die Masten standen noch da.
Mhm. Also, wir sind auf dem Weg nach Røros, haben wir irgendwo mal gehalten, wo so stand Infotafel mit Übersichtsplan und da konnte man so aus einigermaßen wasserfesten, durchsichtigen Kästen Infomaterial rausnehmen.
Mhm. Auf Deutsch?
Unter anderem auch auf Deutsch. Und da haben wir dann halt gesehen, ja, okay, dann gibt es halt das Grubenmuseum, da kann man in den Schacht runter die Mine besichtigen.
Zufällig sprachen die Deutsch.
Ja, ja.
Also die Prospekte.
Ja.
Ja, ja.
Und ja, dann haben wir gesagt, okay, das ist 15 Kilometer von Røros weg, da fahren wir hin. Und sind dann im Prinzip eigentlich gar nicht groß durchs Zentrum gekommen, sondern relativ bald wieder raus aus Røros.
Ja, kamen da auch noch bei einem Militärgebiet vorbei.
Das war irgendwo mal, wo wir kurz gehalten haben auf der Suche nach einem Restaurant, ja.
Okay, ja.
Glaube ich.
Ja, irgendwann sind wir an einem komischen... Ja, stimmt, das war, glaube ich, noch vor Grimsbu.
Das war noch vor... Das war auf vor Volldalen. Volldal.
Ach, Volldalen, ja. Ja, ja. Ein schreckliches Nest.
Genau. Siehe letzte Folge.
Genau.
Ja, und dann sind wir da die erste richtige ordentliche Erdstraße irgendwie, die wir bisher, naja gut, in Volldalen haben wir auch ein bisschen Erdstraße gehabt, aber...
Ja, nur zu diesem Frühaufsteherhotel.
Genau. Aber sonst, also wirklich so mit Verkehrsschild da lang und ja, und dann sind wir irgendwo recht schnell wieder eben über die Baumgrenze gekommen.
Mhm.
Wobei dann auch ein Gebiet kam, wo sehr geröllig war. Da hat man sich gemerkt, das ist irgendwie Geröllablagerung von irgendeiner Mine.
Mhm.
Und da haben wir auch irgendwie die Seilbahn gesehen, inklusive so einem Turm, wo oben breiter war als unten, wo die Seilbahn reinging und so. Da haben wir schon gedacht, das ist es. Und dann hat der Wegweiser aber in die andere Richtung gezeigt. Das war dann irgendwie eine ältere Mine, wie wir nachher gehört haben, die halt also Strohwarz oder sowas hieß die.
Storwarz. Ja.
Und
ja, das war die aus dem 17. Jahrhundert.
Ja, also es gab da irgendwie diverse Minen in dem Gebiet, die zum Teil halt auch untereinander ja verbunden waren. Nicht notwendigerweise unterirdisch, aber...
Die hatten ja auch überall Schmelzhütten verteilt.
Ja.
Also jedenfalls, wir sind in dieses Museum, dann sind wir irgendwann zu dem Museum gekommen.
Genau.
Und
da endet ja auch die Seilbahn.
Mhm.
Und lass mich eins noch kurz vorweg sagen.
Ja.
Wir haben ja gelesen, da kann man in diesen Stollen. Und naja, meine Vorstellung von Bergwerkstollen ist irgendwie doch sehr Saarland und Ruhrgebiet geprägt. Sprich, Schächte mit Aufzügen. Und da war kein Schachtturm. Keine großen Räder, auf denen Seile fuhren, sondern der eine Turm, wo die Seilbahn reinging und ja, so ein paar kleine Häuser rundherum. Und im einen war das Museum. Und ich habe mir schon gedacht, so scheiße, haben wir wohl doch die falsche Grube erwischt.
Mhm.
Wo es nicht runtergeht in die Mine, naja, schauen wir mal rein.
Ja, da 14 Uhr irgendwas, 14.20 Uhr oder so angekommen. Und haben wir da erstmal...
15.20 Uhr war es sogar schon,
meine ich. Kann auch sein.
Ja, ja.
Irgendwas Uhr 20. Ja, und dann stand da um halb ist eine Führung.
Ja, durch die Mine.
Ja.
Genau, wir sind rein in das Museum. Ich hatte zur Sicherheit...
5 Minuten später hat die Führung angefangen.
Ich hatte zur Sicherheit trotzdem schon mal mich auf den Besuch solch einer Mine eingestellt, weil in dem Heftchen stand irgendwas drin von dauerhaft 5 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit.
Mhm. Das war auch draußen ziemlich windig und
kalt. Ja, irgendwie so 11 Grad oder sowas draußen nur.
Ja.
Und
hab dann keine Bäume, ich meine, ja.
Hab dann die Wanderstiefel angezogen statt der Sandalen und oben ein paar Zwiebelschalenschichten sozusagen drauf.
Ja, während ich ja von Natur aus gut isoliert bin.
Ja, du hast einfach bloß eine Jacke drüber gezogen und gut war.
Ja.
Ja. Naja, jedenfalls sind wir dann rein und da stand dann wirklich, ja, irgendwo war in der Mitte vom es war ein großer Raum, das Museum. Mhm. In der Mitte von dem Raum war irgendwie so ein Treppenabgang, stand Toilette und irgendwie Billett, also Ticketkontrolle für Mineneingang.
Hier, ja.
Ja, okay, ach so, wie hier Mineneingang. Das hier sieht doch vielleicht irgendwie aus wie ein Aufenthaltsraum früher oder so. Mhm. Aber nein, das war wirklich unten dann. Ist mal ein Stock tiefer gegangen. Da waren dann die Toiletten und...
Ja, die Helmausgabe.
Die Helmausgabe.
Sozusagen.
Aber eben, die Dame hat uns... es gab zwei Führungen an um die Zeit.
Ja.
Eine war auf Norwegisch und eine war auf Englisch.
Ja.
Und wir haben an der englischsprachigen teilgenommen.
Wir hatten auch die charmantere Führung.
Ja.
Nämlich.
Ja, gut, das andere war irgendein sportlich anmutender junger Herr mit Bart.
Ja,
und wir hatten
der hat mir später noch die CDs verkauft.
Mhm. Und wir hatten irgendeine eine junge, rothaarige Dame, die das irgendwie auch, ja, zum Teil sehr witzig vielleicht nicht, aber zum Teil sehr...
Was er
Sehr unterhaltsam
rübergebracht, ja, das Ganze. Also es war lehrreich, es war interessant und es war
sie hat sich sogar ab und an mal ein bisschen Deutsch versucht, weil noch irgendein anderes Ehepaar, ich weiß nicht, irgendwie so aus dem Ruhrpott oder so dabei war.
Irgendwie so, ja, wir haben dann mit Übersetzung ausgeholfen.
Von Englisch auf Deutsch sozusagen, wenn der Herr, der etwas ältere, obwohl, ich bin nicht sicher, ob Ruhrpott, das könnte auch weiter im Osten gewesen sein. Aber irgendwie auf jeden Fall deutlich nördlicher, als ich es so kenne.
Mhm.
Und ja.
Naja, na, ging schon.
Und dann ging es durch, wie sie so schön sagte, mehrere Jahrhunderte Bergwerksgeschichte.
Mhm.
Weil es gab anfangs 1600 Schlag mich tot bis 1700 Schlag mich tot eine kleine Mine, die halt irgendwie, weiß nicht, was war die? Die war unter dem Gebäude so 15 Meter oder 20 höchstens.
Ja, die war aber auch ziemlich chaotisch. Also
und,
so
ja,
rausgehauen aus dem Stein.
Da, wo man was gesehen hat, hat man draufgehauen und ja.
Genau.
Und dann war irgendwann diese Mine leer. Sie haben einfach gemerkt, die Ader ist weg.
Mhm.
Und sind nicht mehr weitergekommen. Dann haben sie anscheinend irgendwie von irgendwelchen Deutschen erfahren, ja, deutschen Geologen, ja, da gab es halt irgendwie vielleicht mal eine Verschiebung von irgendwelchen Erdschichten und dass das Flöz halt irgendwo tiefer oder weiter unten oder weiter oben weitergehen könnte. Aber sie haben es nicht gefunden damals. Erst 1936, 36 oder so.
Ja, ein bisschen früher.
Das war irgendwas 1930,
ja.
Meine ich.
Ja,
haben sie dann 10 Meter tief, 10, wie war es, 10 Meter tiefer und nur wenige Meter davon, wie tief die damals testweise gegraben haben, haben sie dann mit dem Diamantbohrer irgendwie...
ja, neue Erfindung.
Ja, also mit dem Diamantbohrer haben sie irgendwie effizienter Testbohrungen machen können und damit haben sie halt dann die Ader wieder gefunden.
Mhm.
Und
ja,
haben dann...
Und unterdessen gab es auch Dynamit.
Ja.
Das wurde ja von Nobel war doch
Norweger oder? Schwede, weiß ich nicht.
Skandinavier.
Ja.
Ja.
Sie haben ja auch Dynamit genommen, aber sie sind auch wieder davon abgekommen zum Teil.
Irgendwas war doch beim 16. Jahr, also 17. Jahrhundert, dass sie da Feuer machen mussten. Das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, warum sie da Feuer machen mussten.
Sie haben den Stein sozusagen aufgeweicht, indem sie ihn aufgeheizt haben.
Okay.
Er war dann leichter mit Pickel und so rauszuholen.
Ah.
Das heißt, sie haben lauter kleine Feuerchen gemacht.
Unterirdisch.
Mhm. Inklusive einem Schacht nahe dem Feuer, der halt dann wie ein Sog funktioniert hat, weil warmes steigt ja auf.
Ja, ein Kamin.
Und einen zweiten, der irgendwie Frischluft zugeführt hat.
Mhm.
Und was war es irgendwie? Da war irgendwie noch Sulfur in der.
Ja, drin. Schwefel.
Schwefel. Und
ja, das war ein bisschen blöd.
Ja, man hat aber gerochen, wenn es ungesund wurde. Hm. Nicht wie irgendwie in den deutschen Kohleminen, wo einfach das Sauerstoffgehalt plötzlich runtergehen konnte und sie Vögel dabei hatten, die vorher abgenibbelt genau. haben.
Ja.
Ja, der Karatten, Warren Canary heißen die auf Englisch, glaube ich, irgendwie so.
Ja, ja, Canary ist ein Kanarienvogel.
Ja, ich überlege gerade, wie der deutsche Begriff für diese Kanarienvögel war. Also im Englischen ist es Warren Canary.
Ja, Kugelvogel.
Irgendwie so, naja. Hatten sie dort nicht, haben sie nicht gebraucht.
Ja.
Interessant war auch, dass sie damals, also 16. bis 17., nee, 17. bis 18. Jahrhundert, das Erz und alles mit Pferdewagen rausgezogen haben. Und zwar nicht auf Schienen oder so, sondern halt wirklich Pferdewagen. Und sie haben Holzstufen in die steilsten Stücke reingebaut, damit die Pferde da leichter hochkamen. Und die sind dann irgendwie ebenerdig weiter unten raus, als so irgendwie, das war halt so in hügeligem Gelände und sie sind halt dann irgendwie einen längeren Gang, aber dafür auf ebenerdig raus nachher.
Mhm.
Also nachdem sie ein Stück hoch sind aus der Mine. Und ja, und dann eben hat man später das Flöz wiederentdeckt und dann ist die alte Mine im Prinzip zum Eingang zur neuen Mine geworden für die Bergarbeiter. Und sie haben aber auch zum Abtransport des Erzes modernere Möglichkeiten gehabt. Und zwar gab es einen Schrägaufzug, der irgendwie anscheinend 90 Meter in die Tiefe ging. Und sie haben im Prinzip dann drei Ebenen gehabt. Einerseits die Abbauebene, wo sie halt das die Ader abgebaut haben, das Kupfer. Dann eine Ebene drunter, nur wenige Meter tiefer. Die Transportebene, wo wirklich organisiert rechteckige, also im Querschnitt rechteckige Gänge reingeschlagen wurden und Schienen verlegt, Feldbahnen, wir haben irgendwas geschätzt,
Kuchenbahn, ja.
50, 60 Zentimeter Spurweite höchstens.
Mhm.
Und der Gag war halt, dass sie dann immer wieder durch bestimmte Löcher in der Decke von dieser Transportebene das Erz halt einfach haben runterrutschen lassen können in die Waggons, in die Loren.
Mhm.
Und mit den Loren haben sie es dann zu weiteren größeren Schächten gefahren, wo sie es runter bis auf 90 Meter gekippt haben. Und von dort aus ist dann ein Schrägaufzug sozusagen, ich weiß nicht, ich stelle mir das vor, so ein bisschen wie so ein Kettenbagger heutzutage.
Ja.
Nur dass sie nur ein Teil an der Kette hatten, das immer hoch und runter ist.
Hm.
Weil ja, das war so lief auf Schienen. War nicht an der Kette. Also nicht an der an der Kette, die auf Zahnrädern ging.
Ja.
Und ja, und dann ist aber irgendwie anscheinend, je weiter sie der Ader gefolgt sind, ist es passiert, dass halt die Ader irgendwann die Transportebene erreicht hat, also dass sie nicht mehr wirklich viel drüber waren.
Mhm.
Dann haben sie auch die Transportebene angefangen mit Schrägen tiefer nach unten zu bauen, aber ja. Was auch interessant war, es waren zum Teil wirklich so wie Räume ausgebaut, wo dann zwischendrin aus Stein noch Stelzen waren, die halt die Decke gehalten haben. Und da hat's geheißen, also typischerweise hätte man das auch abgebaut, und zwar sozusagen, wenn man alles rundrum wie Schweizer Käse ausgehöhlt hat, dann hat man sozusagen auch noch das zwischen den Löchern ausgehöhlt von hinten her und hat halt die Grube einfallen lassen. Nur das kam hier nicht mehr so weit, weil die Grube sich vorher schon aufgrund gesunkenen Kupferpreises nicht mehr rentiert hat und sie das aufgehört war so haben.
Früh, Anfang 70er Jahre.
Sie haben allerdings wohl darauf gehofft, das später weitermachen zu können, wenn der Preis wieder steigt, nur er ist nie mehr gestiegen.
Ja, die sind, also 1972 wurde der Betrieb eingestellt in der Mine und 1977 ist diese Röhros Kupfer Minengesellschaft, die sind an Konkurs gegangen.
Genau. Sie haben wohl irgendwie noch, also der Punkt war auch, es war in anderen Minen effizienter oder einfacher, an das Kupfer zu kommen, als in dieser, weswegen sie eben auch an der aufgehört hatten. Und dann kam noch irgendwas, das haben wir nicht, habe ich nicht ganz mitgekriegt oder nicht ganz verstanden, sie haben zeitweilig auch noch Chrom abgebaut.
Ja, ich habe dann mal gefragt, ob sie eigentlich nur Kupfer abgebaut hätten oder ob sie auch noch irgendwie Edelsteine oder also ja, Quarz oder so abgebaut hätten. Und dann hat sie dann, die Führerin hat dann gesagt, ja, Gröm. Und wir sind halt nicht drauf gekommen, dass das Chrom...
Sie hat sogar Chrom.
Ja, gesagt, aber norwegisch. Sie wusste nicht, wie das auf Englisch heißt.
Ja.
Hat dann aber, sie hat dann gesagt, ja, sie würde nachher mal bei Google gucken, wenn wir wieder oben wären, von wegen Internetempfang und so, ja. Handy, weil waren da irgendwie so 50 Meter unter dem Boden.
Hätte sie es vermutlich mit einem harten K gesagt, wäre ich drauf gekommen. Aber sie hat es mit einem weicheren G gesagt, oder so habe ich es verstanden zumindest. Ja. Und auch wenn sie es nachher, wo sie es eingetippt hat, hat sie es mit K eingetippt. Hm. Also auf Norwegisch, Chrom schreibt sich K-R-O-M.
Ja, naja, haben wir dann doch noch rausgefunden am Ende. Ja, ja, also die ganze Führung dauerte so
gute Stunde.
Eine Stunde, ja.
Also sagen wir so, mit unseren zusätzlichen Fragen und dem CD-Kaufen von dir...
CD-Karten war ja nach der Führung.
Ja, ja, schon, aber danach waren sie im Prinzip kurz drauf, waren sie schon für die nächste Führung wieder beschäftigt.
Ja.
Die letzte ging um 17 Uhr los.
Ich habe ja schon zu Hause, also in der Schweiz schon gesagt, wenn möglich, möchte ich da noch auch irgendwie so norwegische oder schwedische Volksmusik kaufen. In Schweden haben wir das irgendwie nicht hinbekommen. Aber da hatten sie halt, also es gab da so Literatur und so, ne, auf Norwegisch natürlich. Und dann lagen da auch so ein paar CDs rum. Dann habe ich da dort, wo drauf stand Norwegian Folk Music, der Rest stand alles, steht also in den ganzen Booklets und so, steht alles auf Norwegisch drin. Ich habe dann vier so CDs, eine ist eine Doppel-CD, gekauft. Ich konnte allerdings noch nicht reinhören, weil mein neuer Reiselaptop hat kein CD-Laufwerk. Ich habe auch sonst keinen CD-Spieler dabei. Und das Autoradio von der Pennsemmel hat bereits eine CD gefressen.
Mhm.
Das ist also immer noch satt.
Da müssen wir irgendwann mal auf den Bauch drücken, dass es die wieder rückwärts raus ist.
Ja, in Stücken. Ja, ja, ich würde dem Ding trotzdem keine CD mehr anvertrauen.
Ich überlege aber gerade, ich kann sein... dass ich...
dass irgendwo in deinem TARDIS-Rucksack noch eine komplette Stereoanlage...
Nein, dass aber zumindest noch ein USB-CD-ROM-Laufwerk irgendwo zum Vorschein kommt.
Ja, ja, ist ja jetzt nicht so wichtig. Ich kann ja das dann auch zu Hause noch anhören und rippen. Da muss ich mir sowieso noch was einfallen lassen. Ich kann ja den alten... meinen alten Toshiba-Laptop, der kann da in der Ecke stehen und CDs rippen, das geht schon.
Nun ja, ja.
Technik bla.
Und dann sind wir eigentlich relativ bald aber nach der Führung wieder raus. Frische Luft wieder und so.
Ja, Tageslicht.
Was ich auch noch interessant fand, die Dame meinte noch irgendwas, bevor wir runter sind. Irgendwie so, also A hat sie gemeint, ja, unten wäre es kalt, man sollte sich warm anziehen. Hat dann auf meine kurzen Hosen gezeigt. Meint, ja, ob ich nicht vielleicht noch lange Hosen anziehen wollte oder so. Und ich meinte, eigentlich glaube ich nicht.
Also ich hatte ein bisschen die falschen Schuhe an,
ja.
Aber ja, das ging schon. Ja. Einmal bin ich fast ausgerutscht, aber nur fast.
Ja. Nee, also ich muss sagen, mich hat es da unten trotz der 5 Grad nie an die Beine gefroren.
Mhm.
An den Fingern war es ab und an mal ein bisschen kühler, die habe ich dann ab und an mal in die Taschen gesteckt. Nee, die Taschen von der Manowak.
Naja, aber, also es war schon frisch, aber es ging.
Und wegen der hohen Luftfeuchtigkeit hat sie noch irgendwie gemeint, Asthma-Patienten mögen doch bitte ihre Medikamente mit runternehmen, dass sie sie im Zweifelsfall nehmen können. Ich habe gedacht, so, gehe ich jetzt was holen? Moment. Ich weiß zwar, dass ich irgendein Medikament in Notfällen nehmen kann, aber mir fällt jetzt gerade weder ein, wo ich es habe, noch welches von den Medikamenten es ist. Und außerdem habe ich noch nie eins gebraucht. Und habe dann mir auch gedacht, so, egal.
Die hatten vermutlich schon alles Mögliche
an
Vorkommnissen, von daher... lieber einmal zu viel gewarnt.
Ich gehöre auch nicht unbedingt gerade zu den schlimmsten Asthma-Patienten.
Ja, Also ich bin am Schluss ein bisschen außer Atem gekommen, wo es dann die ganzen Treppen hoch
mehr ging. Als ich, wohlgemerkt.
Ja, ja, ich habe auch mehr hochzuschleppen.
Ja, ja. Hm. Boah, nur da war ich eigentlich irgendwie sozusagen froh, dass das anderen schlimmer geht als mir. Och, trotz geht. Meinem Asthma.
Ja, ich musste nur ein bisschen Luft holen. Es war nicht Asthma, sondern einfach...
Nee, bei mir... Hä? Ich hab schon gemerkt, dass ich unten ein bisschen öfters husten musste. Aber, ja.
Ja. Was die Dame auch gesagt hat, vorab, ist, dass das da unten halt ein bisschen schmutzig ist und dass die Schuhe dann einen Orange-Touch bekommen können.
Ja.
Und ja, ich hatte dann auch von den Treppen war das hinten an der Hose so dieses es war orange, weil das war Eisenoxid hat sich dann rausgestellt. Man hat das auch also es war Eisenoxid und Schlamm, aber das Eisenoxid hat man auch an der Decke von der Höhle von dieser Kaverne gesehen. Ich habe dann auch mal gefragt, ob das Schwefel sei. Sagt sie, nein, das ist Eisenoxid. Jetzt frage ich mich aber, woher kommt das? Weil ist ja eine Kupfermine, keine Eisenmine.
Bisschen was ist halt schon drin vielleicht.
Irgendwas ist aber ja
nicht,
immer.
Nicht in der Menge, dass es sich lohnt. Ja, was auch noch interessant war, unten war für unser beide, wir sind ja so ein bisschen beide so ein bisschen ferrophil. Die Bergbahn da unten.
Die Grubenbahn.
Und zwar unter anderem, was die Dame auch irgendwie vorher nie zur Kenntnis genommen hat oder nie bemerkt hat, wir haben eine sehr interessante Weiche gefunden.
Genau.
Und zwar...
Wo die eine Weichenzunge quasi zur Seite gelegt werden konnte.
Naja, eine Zunge gab es eigentlich gar keine.
Ja, nee, doch. Die eine...
Zunge ist ja das, was zwischen den beiden... Man könnte es als Zunge interpretieren. Nein, aber im Großen und Ganzen muss man sich vorstellen, die Geradeausstrecke ging irgendwie so ein bisschen berghoch und die Rechtsabstrecke ging so ein bisschen den Berg runter. Mhm. Und aus diesem Grund war es möglich, dass man, wenn man geradeaus wollte, einfach ein, sagen wir mal, 2 oder 3 Meter langes Schienenstück, das irgendwie an einem Gelenk festgemacht war.
Mhm.
Für geradeaus hat man es auf die Schiene...
Auf die Außenschiene drübergelegt.
Drübergelegt über die Außenschiene, über die Außenkurve. Und wenn man abbiegen wollte, hat man das Ding ganz zur Seite gebogen, also so im fast 45-Grad-Winkel, dass es außerhalb der abbiegenden Schienen lag.
Genau, und das lag da auch so da. Wir haben das uns so angeguckt und gesagt, das ist eine interessante... Weiche, wie funktioniert? Aha, Moment, man kann das. Und dann habe ich du und nee, der. Nee,
also der eine Herr aus Deutschland da hat das Ding dann allgemein, ja, dann probieren wir es doch mal aus.
Mhm.
Und hat dann die Schiene sozusagen mal hingelegt und es hat wirklich funktioniert.
Ja, also wir sind nicht drüber gefahren.
Nein, aber man hat gesehen, dass das am Ende ganz flach zulief.
Und ja, ein bisschen ein Hubbel war. Ein
bisschen holpern tut es da unten.
Mhm.
Und was mir auch auffiel, dass aber halt auch die Schiene für geradeaus fehlte.
Mhm.
Die Außenschiene, sozusagen, also von der Kurve weg.
Mhm.
Das war ja die Innenschiene, was wir da hingelegt haben. Und haben wir irgendwo noch im Matsch weiter außen ein kürzeres Schienenstück gefunden, das wohl dafür geeignet wäre. Aber haben das dann nicht mehr versucht noch einzupassen. Aber das heißt, hat man vermutlich einfach so drüber gelegt oder war auch so abzuknicken und das Scharnier war kaputt.
Ja, aber die Führerin meinte dann, das sei ihr bisher auch nie aufgefallen.
Ja.
Und hat noch eine weitere Attraktion.
Ja. Ja, es war auch sonst so interessant. Sie hatten auch, wenn sie Gestein oder Erz oder was auch immer, auf die Transportebene runterrutschen lassen wollten, um es von dort, wo es war, zu diesen Schächten auf die Transportebene runter zu bekommen, gab es anscheinend Schaufeln, die per Elektromotoren und Seilen, also Stahlseilen, über den Boden gezogen wurden.
Ach so, ja, ja.
Dass wir es also halt nicht mehr schleppen müssen.
Mhm.
Pferde gab es dann in der neueren Mine unten auch nicht mehr.
Nee, die sind damit so Elektro.
Ja.
Elektroakku-Loks.
Was sie uns auch nicht erklären konnten, also die Dame, was sie nicht wusste, ist, ob man die Batterien der Elektroloks dort unten geladen hat oder ob man die Batterien als Ganzes ausgetauscht hat. Mhm. Aber vier dicke, fette Ösen an der Oberseite des Batteriekastens plus Steckverbindungen zur Lok, die sogar getrennt waren. Und seine Batterie waren zwei Stecker und an der Lok hingen zwei Kabel so lose runter neben dem Fahrersitz. Deswegen gehen wir davon aus, dass sie wirklich dann halt, wenn die Batterie leer war, die halt nach oben irgendwo transportiert haben und oben geladen haben.
Ja.
Strom wurde wohl vor allem mit Wasserkraft, aber auch mit Pferden, die irgendwelche Dynamos antrieben. Also Pferde, ja, die im Kreis gelaufen sind, einer Stange.
Ich habe dann nur gemeint, ja, vielleicht auch mit Windrädern, weil oben war es ziemlich, draußen war es ziemlich windig, aber
Windkraft zur Elektrizitätserzeugung kam meines Wissens einfach erst später. Windkraft.
Ja, gut, hat aber damit einen Dynamo anzutreiben, ich meine, ja, ob es jetzt ein Wasserrad oder ein Windrad ist.
Ich glaube, das Problem beim Windrad an der Stelle ist einfach, dass es lang nicht so konstant läuft wie ein Wasserrad oder wie ein Pferd.
Ja.
Also es bräuchte mehr, ich sag mal jetzt, Elektronik, um das wieder hinzubiegen. Aber
wie viel Elektronik brauchst du? Einen Kondensator? Im Wesentlichen, aber naja, wer es weiß, Kommentar schreiben auf pen.semmel.ch. Jetzt auch mit HTTPS.
Dank Let's Encrypt. Oder?
Nee, ist was anderes.
Ah.
Ist von Hostpoint.
Dank irgendwie. Hostpoint.
Dank Hostpoint, genau.
Jo.
Jo. Jedenfalls. Egal. Ja.
War sehr interessant.
Ja, Glücksfund. Auch wegen den CDs.
Mhm.
Dann sind wir nach Röros.
Rein, um was zu essen zu holen.
Genau. Und hat sich herausgestellt, dass diese Stadt ein ziemliches Touristennest war. Also ja, so mehr oder weniger. Es gab da eine nette Altstadt.
Also man hatte das Gefühl, dass sie von nicht mehr viel anderem leben.
Ja. Ja, richtig. Also es gab da so eine Altstadt.
Mit einem Bergbaumuseum.
Fußgängerzone. Mit links und rechts Läden. Allerlei.
Zwei Straßen.
Ja gut, dass Röros früher eigentlich nur vermutlich nur entstanden ist, nur gegründet wurde. Wegen des Bergbaus merkt man an dem Wappen von Röros.
Ja.
Da ist auch ein Hammer Spitzhacke, genau. Ja. Pickel drin. Ja.
Und eben, also so ungefähr zwei oder drei Straßenblöcke von der Hauptstraße entfernt, gab es die Smeltehütte oder
eine Schmelzhütte.
Schmelzhütte.
Da hat sie auch gesagt bei der Führung, ganz am Anfang, dass da die Schmelzhütten halt nicht direkt bei der Grube waren, sondern verteilt, weil die brauchten ja Holz zum Heizen.
Also sie haben sozusagen die Schmelzhütten immer weiter weg von den Gruben gebaut und das Erz im Winter mit Pferden und Schlitten oder Rentieren und Schlitten dorthin buxiert.
Vermutlich schon Pferde, Rentiere.
Ich weiß nicht, man hat immer wieder irgendwelche Bilder von Rentieren gesehen, aber nicht jetzt im Grubenkontext, sondern sonst wie. Und es war halt einfach, die Schmelzhütten dort zu machen, wo noch Holz, also wo noch Wald stand, den man abholzen konnte, als das Holz zu den Schmelzhütten zu bringen.
Ja, weil, ja, musste das Erz dann sowieso wegbringen.
Ja. Und was aber auch sehr faszinierend und eigentlich auch irgendwie, zumindest für meiner eins, eher erschreckend war, dass wirklich so, du hattest das Dorf, so mit zwei, drei Längsstraßen, dann die Schmelzhütte und dann kamen auch schon die Schutthügel mit Aushub. Die sind wirklich im Dorf.
Mhm.
Also das heutige Dorf ist um die Schutthügel herumgebaut. Wir sind ja da einmal rundherum gefahren.
Ja, wir haben da auch noch neuere Häuser, also so Wohnhäuser.
Ja.
Ja, Mietwohnungen wohl gesehen. Ja, immerhin werden auch neue Wohnungen gebaut.
Ja. Nein, aber es ist schon.
Da ist halt sonst nichts.
Es ist schon. Also mich hat einfach fasziniert, dass wirklich diese Schutthügel direkt in der Stadt liegen. Also es stand auch irgendwo schon im in dem Touri-Führer, den wir da rausgezogen haben aus dem Info-Täfelchen drin. Und aber ja, es war irgendwie ja. Beziehungsweise oder stand sogar in meinem Touri-Führer drin. Auf über den sind wir ja überhaupt erst auf Röhros gekommen.
Kann sein, ja.
Ja, naja, ja.
Na, jedenfalls, also immerhin zu einem Teil hat diese Stadt, der Ort Röhros, den Sprung vom Bergwerk, von der Bergwerkstadt zum Tourismus geschafft. Zum einen mit diesem Museum, was halt Leute anzieht, und auch, naja, man kann da auch wandern. Ja. Allerdings, es gibt schönere Gegenden, weil es war halt doch ein bisschen sehr Ödland. Da war teilweise nicht mal Wiese.
Ja.
Oder also sonst irgendwas. Also, ja.
Was stand nochmal? Irgendwelche Sportarten waren da irgendwo oben bei der Storwarts Hütte? War irgendeine Sportart angeschrieben, dass man dorthin geht? Irgendwas mit Kite.
Kitesurfing?
Nee, ja, aber irgendwas so.
Flying, Kite Paragliding. Nee, die Paraglider waren woanders.
Ja, aber irgendwas mit Kite. War also irgendwie so Action-Sport-Dingens-Zeugs.
Ja, vermutlich irgendwas, wo man sich möglicherweise den Hals brechen kann. Gibt ja Leute, die brauchen sowas.
Mhm. Ja. Da kommen wir später noch zu.
Zum Halsbrechen?
Zu gefährlichen Sportarten.
Kommen wir,
ja.
Bin ich ja mal gespannt.
Ja, du hast Fotos gemacht und ich habe sie ausprobiert.
Ah, das, ja, die Sache. Das war aber einen Tag später.
Ja, ja, deswegen kommen wir später dazu. Ja. Röhros essen gehen.
Ja. Da gab es dann ein Wärtshuset. Also eigentlich gab es mehrere Beizen.
Ja. Aber aufgefallen ist erstmal eins.
Ja. Das zweite war, da war halt Musik und irgendwie laut und so. Und
also es stand vor allem auch Bar dran. Und ja, also Bar, Restaurant. Und das dritte ist uns nicht aufgefallen. Weil es von außen nur wie ein Café aussah, nicht wie ein Restaurant. Ja, gut, da sind wir nämlich nachher noch rein zum Kaffee trinken.
Ja, wir sind aber zuerst mal in dieses Wärtshuset.
Genau.
Da gab es dann zwei Abteilungen.
Ja.
Das eine war das Restaurant.
Und das andere war auch wieder die Bar.
Das andere war so Pub, Bar, Dorfkaffee. Ja, beim Restaurant haben sie uns gesagt, ja, sie hätten einen Dreigang- und einen Sechsgang-Menü.
Ja, das war draußen auch schon angeschrieben und war für meinen Geschmack einfach zu teuer.
Ja.
Das war irgendwie, das Dreigang war 350 Kronen, also ungefähr knappe 40 Franken. Und das...
Ja gut, ja. Aber wir hatten ja nicht so
viel. Und das große Menü wäre sogar irgendwie knappe 60 Franken gewesen.
Hm.
Hatte ich einfach keine Lust drauf.
Ja, wir waren so lange rumsitzen und essen.
Nö. Jetzt war es dann aber so, dass in der Bar die Karte auch nicht wirklich so umfangreich war. Und wir haben beide dann das Tagesessen genommen.
Das Tagesmenü, das war aber gar nicht schlecht.
Im Menü war da nicht viel, weil da war ja sonst nichts außer das... Also,
ja.
Ja.
Naja,
erzähl mal.
Also das Essen war jetzt nicht schlecht. Es war, es waren Bratwürste, also so zwei so... Ja, Debreziner,
schön. Nee, Debreziner waren es nicht.
Nee, waren...
Bratwürste, wo noch ein bisschen Speck drin war.
Genau, so Speckwürste. Dazu... Kartoffelstock.
Kartoffelpüree.
Ja, Gummelstunkis.
Und eine Zwiebelsauce.
Ja, genau, aber nicht so mit gerösteten Zwiebeln. So Böllerschweizi, nennt man das in der Schweiz.
Aha.
Weil angeschwitzte Zwiebeln. Nicht so, sondern die waren eingelegt.
Nein, falsch. Da in der Soße waren wirklich normal gedünstete Zwiebeln drin.
Aha.
Aber oben auf dem Fleisch waren noch eingelegte rote Zwiebeln drauf.
Mhm. In Essig eingelegt, also pickelt.
Wie wir sie schon in Dänemark auf einer Pizza entdeckt hatten.
Ja gut, die tun ja alles auf die Pizza. Alles, was nicht drauf soll. Nutella.
Also war Grappa.
Irgendwann probiere ich das mal noch aus.
War eine interessante Kombination, aber in Essig eingelegte Zwiebeln sind schlichtweg einfach nicht mein Fall. Ich war um die anderen Zwiebeln froh.
Ja, also...
Gegessen habe ich sie schon auch,
aber... Ich esse das jetzt schon auch. Doch, ich mag das schon, aber es hat halt irgendwie, es war so ungewohnt.
Essig.
Ja. Ich hatte dann ein Bier dazu. Ein fast lokales. Aber die hatten auch nebendran noch eine Mineralwannenfabrik, also Mineralwasserfabrik
und Brauerei. Bier, und
Bierbrauerei. Ich habe dann das Bier, was sie dort brauen, aber noch später mal ausprobiert. Heute, weil das andere war ja gestern. Ja, haben wir da so gegessen. So weit, so gut. Und haben dann gesagt, ja, Kaffee nehmen wir aber woanders.
Mhm.
Wenn noch. Weil da war weiter unten eine Bäckerei, Konditorei. Die hat aber, wo wir dann dort angekommen waren, hätte die in irgendwie 4 Minuten zugemacht.
Ja.
Und naja, es war dann auch ein bisschen blöd. Dann gab es aber noch so eine Kaffee-Stuku.
Kaffee-Stuku, genau.
Stuku, so Kaffeestube. Und da sind
die hat sich dann interessanterweise noch als Restaurant rausgestellt.
Mhm. Ja.
Wo die Auswahl sogar noch größer gewesen wäre. Hoppala.
Hm?
Warst du das gerade, oder?
Ja.
Ah, ich dachte, draußen sei was umgefallen.
Nein.
Naja, jedenfalls.
Egal.
Ja, du hast da nur einen Kaffee getrunken, aber ich habe noch ein Dessert genommen.
Mhm.
Und zwar war das Skjørost, irgendwie sowas hieß das. Das war ein Frischkäse. Der war irgendwo so in der Mitte zwischen, also war aus Kuhmilch, sehr sicher. Mhm. Er war ähnlich wie Hüttenkäse, aber nicht so mit unterschiedlicher Konsistenz, oder doch eigentlich schon, aber nicht. Die Differenz zwischen den verschiedenen Konsistenzen war nicht so groß wie bei Hüttenkäse.
Ich hätte jetzt gesagt, es sei Blanc Battu. Oder Blanc Battu.
Ja, nur sagt er mir sowas von gar nichts.
Ach. Wie so ein Crouton.
Mhm. Und war sehr lecker. Vor allem, also der Käse war in keinster Weise gesalzen. Wie ich sonst eher von Hüttenkäse her kenne. Hm. Und dazu gab es irgendeine Waldbeerensoße.
Bärsaus.
Ja.
Ist das, ja.
Wo ich erstmal überlegt habe, ob das Bärlauch heißen könnte, aber ja.
Nicht so richtig.
Aber war sau lecker und ich musste mich echt, weil Venti hat gemeint, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das aussieht, was du da kriegst, und dann ist er aufs Klo verschwunden und ich musste mich echt zurückhalten, das Zeug nicht leer zu essen, bis Venti vom Klo zurück ist, dass er noch sieht, was ich bekommen habe.
Ja, ja, gut, das mit dem Klo ist so eine Sache. Ich meine, ich konnte kaum richtig einatmen. Das war so, die haben da irgendwie, man muss froh sein, dass man die Tür zukriegt und nicht noch die halbe Schüssel nach draußen ragt.
Ja,
so, also so eng war das.
Das haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt. Mhm. Das war in Grimsbu auf dem Campingplatz so. Da musste ich im Prinzip, damit ich die Hose hochziehen konnte, die Tür schon wieder aufmachen. Weil sonst, sonst hätte ich irgendwie die Hose, die Klobrille mit hochgeklappt beim Hochziehen. Also, ich weiß auch nicht. Und in irgendeiner Beiz heute hatte ich irgendwie das Problem, dass ich nicht gerade vor der Schüssel stehen konnte, weil irgendwie da so ein Klopapierhalter im Weg war.
Ja, ja, das war. Man muss da so ein bisschen, fast hätte ich Yoga gesagt. Das ist Klo-Yoga, das norwegische Klo-Yoga machen, wo du so irgendwie dich verrenken musst, damit du dich trotzdem noch hinsetzen kannst.
Mhm.
Ja. Naja, also es dauerte halt einen Moment. Dann war ich dann wieder da und dann,
ja. Und dann sind wir auch irgendeinen anderen Weg noch wieder zurückgelaufen. So nach dem Motto, man läuft nicht den gleichen Weg zweimal, weil hat man ja schon mal gesehen.
Außerdem War Driving, wissen schon.
Naja, War Chalping.
Ja, War Chalping, ja genau.
War Walking.
War Walking. Das klingt so doof. War Chalping, ja, weil ne, man chalpt halt so rum.
Chilp, chilp.
Chilp, chilp. Nein, nicht chilpen, chalpen. Kann ich was dafür, wenn die deutsche Sprache irgendwie solche differenzierenden Worte nicht kennt?
Ja. Naja, jedenfalls.
Zotteln, war Zotteln könnte man es nennen.
Unter Zotteln stelle ich mir jetzt wieder was anderes vor.
Herumzotteln.
Ja, okay, aber trotzdem. Zuckeln, hätte ich jetzt eher gesagt.
War zuckeln.
Hm.
Es klingt so Ja, wurscht, ja. Jedenfalls, ja, noch mehr von Röhros angucken.
Mhm. Ja, und weil ich auch nicht allzu lang noch wegbleiben wollte vom Auto, weil ich mir nicht sicher war, ob wir da nicht hätten doch irgendwas zahlen müssen oder überhaupt hätten stehen dürfen. Weil da stand irgendwas mit Parkplatz, aber dann stand auch irgendwas von Museum und noch ein paar Worte davor, wo uns nicht ganz klar war, ob das vielleicht geheißen hat, nur für Museumsbesucher oder sowas.
Ja.
Weil alle anderen Parkplätze waren irgendwie, die näher an der Innenstadt waren, waren gegen Geld. Hm. Der nicht.
Ja.
Aber ja, gab kein Knöllchen insofern.
Genau. Wir sind dann weitergefahren Richtung Trondheim.
Ja.
Auf Trondheim.
Und
sind dann auch angekommen.
Sind irgendwie so gegen, was war das, kurz vor Mitternacht oder so?
Ja, es war noch hell.
Ja, das eh. Und haben dann überlegt, ja gut, also der Wohnmobilstellplatz, den wir uns rausgepickt hatten aus dem Navi, lag weiter im Norden als die zwei Hackerspaces, die wir uns rausgepickt hatten.
Und war zu teuer für das Gebotene. War schräg, kein Strom, kein nix, einfach nur ein Parkplatz, ein schräger, und hätte 240 Kronen gekostet.
Ah ja, genau, stimmt. Mhm. War aber explizit im Navi als Wohnmobilstellplatz.
Waren wir zuerst da? Wir waren doch zuerst mal Hackerspace
suchen. Eben, sag ich doch.
Aha.
Der Wohnmobilparkplatz war irgendwie weiter weg als die Hackerspaces und deswegen sind wir zuerst bei den Hackerspaces vorbei.
Ja.
Zuerst haben wir versucht, Hackheim zu finden.
Mhm.
Also die Webseite hackheim.com tut nicht.
Mhm. Doof.
Ich weiß nicht mehr, ob es Connection, Refuse oder Timeout war, eins von beiden.
Mhm.
Im Wiki Hackerspaces.org hieß es zuletzt 2015 aktualisiert. Das war der aktuellste, also die zuletzt aktualisierte Eintrag für irgendeinen Hackerspace in Trondheim.
Mhm.
Und ich dachte,
Twitter hatte zuletzt was, irgendwas März 2014, einen Eintrag auf Norwegisch. Naja.
Und und auf wikihackerspaces.org standen halt die Koordinaten relativ genau.
Mhm.
Die haben wir dann, haben wir die dann gesucht.
Google Maps mal eingegeben, zeigte auf einen, Fahrrad. Eine Hütte auf dem Unigelände.
Die sich als Fahrradschuppen rausstellte und zwar so abschließbar mit PIN-Code und Zeugs.
Ja.
Und also das war sicher nicht der Hackerspace oder er wurde wirklich komplett umgebaut.
Hm.
Das Gebäude daneben hätte ihn vielleicht beherbergen können, aber wissen wir nicht. Sind wir dann zum nächsten gefahren, der war auch irgendwo auf dem Unicampus, aber auf einem anderen Campus.
Ja, Omega.
Omega Werkstedt.
Werkstedt, genau.
Und den haben wir dann relativ leicht gefunden, weil, wenn... Man hat so ein Uni-Gebäude, einen Haupteingang, links und rechts Fenster, um die Ecken Fenster. Mhm. Und an einem Fenster stand, Pizzadienste bitte hier abliefern.
Mhm. Auf Norwegisch natürlich, aber ja.
Ja, ja.
Am Fenster hinter einem Dornenbusch.
Hinter einem Dornenbusch und dahinter hat man irgendwie so Schränke mit Schrauben, Elektronikzeugs und so gesehen.
Ja, sah schon so ein bisschen.
Im Fenster daneben eine Amateurfunkerantenne.
Mhm.
Und wir wussten von wikihackerspaces.org, der Hackerspace hat ein Rufzeichen.
Ja, und es brannte Licht.
Und es brannte Licht,
genau. Es war auch jemand da.
Du hast dann geklopft, du hast dich durch die Dornenhecke durchgewühlt.
Ja, es war an einem Ort, ging es dann ein bisschen besser. Und mit langen Hosen ging das dann schon.
Ja.
Habe ich da mal geklopft, der hat dann auch aufgemacht. Wie hieß der eigentlich?
Morten, glaube ich.
Morten.
Jedenfalls stand auf all den Sachen, wo er irgendwie Schubladen aufgemacht hat, der Name Morten drauf.
Hm, okay. Nennen wir ihn Morten.
Ja.
Ja, ich habe vergessen zu fragen.
Aber
war ganz nett. Zuerst war er ein bisschen erstaunt, dass da Leute kommen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind erst gerade in Trondheim angekommen, seien aus der Schweiz. Aus Zürich und so.
Das erste, was wir machen, sind die Hackerspaces besuchen.
Ja.
Nachts um Mitternacht. Ja.
Es war noch hell.
Ja, ja.
Ja.
Und er hat uns dann reingelassen. Hm? Ja. Durch irgendeinen Seiteneingang und irgendwie 2 Treppen hoch, 3 Treppen runter.
Hm?
Ja, halt irgendwie so Neubau an Altbau dran. Kennt man ja.
Hm?
Ja, und dann hat er uns halt so das,
so war, rumgeführt, was sie so machen.
Ich würde sagen, der Hackerspace war ein Tick kleiner als unsere in Zürich, aber ähnlich aufgeteilt, nämlich auch 3 Räumchen.
Ja. Ja, also der Haupt-Hackerspace war höher, also von der Decke her.
Ja.
Aber flächenmäßig kleiner.
Im Prinzip waren das 4 Schreibtische in der Mitte oder so.
Mhm.
Und
außen
noch Gang rundherum und außen rundherum nochmal Schreibtische.
Ja.
Ich würde sagen, der war ungefähr so groß, ein bisschen größer als das Labor unseres Hackerspaces, mhm, also der hintere Raum.
Ja.
Und war vollgestellt mit Zeugs, mhm, also so Maschinen,
ja, also
Computerbildmonitor, also
ja, elektronische Bauteile, Chips, da waren
eine Wand war komplett voll mit so lauter kleinen Schublädelchen, wo ja, dann auch mal irgendwie eine Ladung Atmel CPUs rausgezogen hat und Zeugs.
Ja, alles mögliche.
Und eine Wand war, hatte er noch irgendwelche Monitore, die aneinander geklebt waren.
Und an der anderen Wand, also ja, die Monitore waren gegen die Fensterfront.
Ja.
An der anderen Wand waren dann auch so Getränke und Schokoriegel.
Stimmt.
Und so Zeug. Weil braucht's halt auch.
Ja.
Und wieder, wie im Bitraff auch, keine Clubmate.
Mhm. Und wie im Bitraff auch, einen lenkbaren Schlitten, den sie für irgendeinen Wettbewerb hergestellt hatten.
Hatten sie das im Bitraff auch?
Ja, da warst du aber nicht. Du warst nicht im obersten Stockwerk.
Ja, nee, ich musste Internet.
Ja, und da stand halt auf so einer Werkbank oben drauf so ein lenkbarer Schlitten, also irgendwie 2 Kufen und unterm Sitz, der so eher wie ein Motorradsattel war.
Ja, ja.
Und vorne dann Lenkrad mit 1 Kufe dran.
Mhm.
Und unter dem Sitz war, naja, ich würde es als Raketenmotor bezeichnen.
Aha.
Und sie haben dann vorne noch irgendwie so ein norwegisches Fähnchen drauf gemacht, damit klar ist, dass das irgendwie nichts Explosives, Gefährliches ist und mhm, sie keine Terroristen sind, sondern bloß Leute, die Gaudi haben wollen.
Ja,
ja, und so ein Ding habe ich halt im Omega-Werkset auch gesehen, und zwar, wo er uns nachher noch ihren Lager,
ja, wir haben
Lager mal, und Serverraum gezeigt
haben. Wir haben mal ein bisschen erzählt, was wir so bei uns machen, haben natürlich von der Cousin erzählt, gesagt, ja, eben Eiscreme, also Glacé-Eiscreme mit flüssigem Stickstoff. Hat er dann geschmunzelt, so, oh ja, das wäre eine gute Idee.
Ja.
Und eben, dass wir auch Tesla-Spulen gehabt hätten und so, also die von Aubrey, dass da öfters mal eine Sicherung rausfliegt. Und dann hat er gemeint, ah ja, Tesla-Spulen, das haben wir auch, man, komm mal mit. Und hat dann so die Tesla-Spulensammlung,
ja,
mehr oder weniger gezeigt.
Ich glaube, es waren insgesamt 4 Tesla-Spulen, die sie da hatten.
Ja, eine kleine,
2 mittlere und eine große.
Die große, genau, die große. Da hat er uns dann auch noch die Elektronik dazu gezeigt. Ja, nun, ich bin jetzt nicht so...
Die war,
ja, es war so PC-Gehäuse, ja, also von der Größe her.
Irgendwas, Digital Audio, bla, irgendwas drauf war, aber was ganz anderes drin. Wobei das Ding hatte irgendwie einen optischen Audioeingang, damit
mit der Tesla-Spule, genau. Dann stand in dem Räumchen aber auch noch, also standen noch 2 Racks drin mit halt so Servern und so, ne?
Ja.
Und einen mobilen Grill aus einem Einkaufswagen, aber nicht so, wie das die Zürcher Landjugend oder so macht, sondern da war Hightech drin, nämlich war oben, also nicht einfach, dass man da ein Feuer unter dem Einkaufswagen macht und den Warenkorb quasi als Grillrost benutzt.
Ja.
Nein. Da war ein richtiger Grill oben drin, also so ein Metallbehälter für die Kohle.
Zurecht gedengelt auf Einkaufswagenmaße.
Mhm. Dann oben drüber der Rost. Und unten drunter 2 Papstlüfter zur Belüftung, weil brauchst keinen Blasebalg.
Ja.
Und auf der Seite hingen dann so die Grillzangen und so.
Ja. Und unten drunter hatten sie noch einen Kühlschrank mit Peltier-Elementen.
Mhm. Und irgendein Mac war da auch noch eingebaut?
Ja, als Schneidebrett, weil der wäre mal zu heiß geworden, der wäre mal zu nah am Grill gewesen.
Ah.
Habe ich nämlich auch gefragt, und wofür ist der Mac? Schneidebrett.
Die einzige wahre Verwendung für so ein Ding.
Und also MacBook Air war es, glaube ich.
Irgend sowas, ja.
Irgendwas mit Alugehäuse.
Aber vor allem die Lüfter fand ich echt klasse.
Ja. Weil, und eben ja. Unten halt auf den Peltier-Elementen konnten sie irgendwie noch eine Autobatterie oder so drauf tun, zum das Ganze betreiben.
Sowas brauchen wir auch. So,
die und hat eben in dem Raum hing oben auch noch
das Schneemobil.
Das Schneemobil, das genau.
Skidoo.
Skidoo war es jetzt nicht, aber ja.
Ja, sowas in die Richtung. Dann hatten die doch noch irgendwas, war da noch? Ah ja, dieses Mikroskop. Ein Lötmikroskop.
Ja.
Oder mindestens ein sehr starkes Mikroskop, was sie zum Löten benutzten.
Und was 3D war. Also 3D, wo du ein Binokular. Mhm. Also du hast mit beiden Augen reingeschaut und du hast wirklich das, was unter Mikroskop war, sehr deutlich in 3D gesehen.
Ja, du musstest auch rauf und runter, um die verschiedenen Ebenen zu sehen. Ja, gut. Ist jetzt nichts, was ich so brauche, aber ich stelle mir vor, dass da in Zürich auch ein paar Leute wären, die sowas geil fänden. Ihr müsst da mal nach Trondheim. Aber das richtig, das absolut geilste überhaupt war ja außen. Also nicht im Hackerspace, sondern draußen.
Ja.
Vor der Tür, da steht eine Elektrolok. Spurweite 1 Meter.
Ja.
Ungefähr, ja.
Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
Doch, war Meter.
Es war Meterspur. Norwegens erste elektrische Lokomotive.
Genau. OMA genannt, also OHMA. Ich habe auch gefragt, ob das allenfalls norwegisch für Großmutter sei. Hat er mich nur komisch angeguckt, habe ich gesagt, ja, auf Deutsch heißt Großmutter halt auch OMA.
Ja.
Also OMA. Ne?
Ja. Also hieß ja. OMA Elektra.
OMA Elektra, genau. Ja. Eben die elektrische OMA.
Ja. Und aber das Faszinierende war, die war halt auf so irgendwie einem Schienenstück abgestellt, das 2,5 mal so lang war wie sie selber.
Ja, das waren vielleicht so 10 Meter.
10, 15 Meter höchstens.
Irgend so.
Es war natürlich, Elektrolokomotive hatte einen Stromabnehmer, aber es war keine keine Oberleitung da, sondern
kein Fahrdraht. Aber ja.
Sie hatten entlang der ganzen Strecke seitlich kleine Masten, so bis auf Bauchhöhe. Und da dran hängt, wie in der Gardinenschiene verschiebbar, Kabel.
Ja.
Das heißt, sie haben seitlich Strom zugeführt in die Lokomotive und da die ja eh bloß ihre 15 Meter fahren kann, oder 10, haben sie halt für die 10 Meter dann so Gardinenstangenmäßig oder Gardinenschienenmäßig die Kabelführung gemacht. Das heißt, sie konnten wirklich die Lok hin und her fahren.
Ja.
Nicht viel, aber
wir haben sie zwar nicht gesehen, wie sie hin und her fuhr, aber ja.
Es war sehr deutlich, dass sie es kann.
Ja.
Vor allem auch, weil an diesen Masten, die halt so ein bisschen aussahen wie Poller,
ja,
dran stand, dass man hier bitte keine Fahrräder anschließen soll, wegen Starkstrom.
Genau. Ja, und es hat so geheißen, als ob es nicht so ganz klar ist, ob die Lok jetzt dem Hackerspace, der ja eigentlich aus einer Studentenverbindung rauskommt, oder der Uni gehört. Und es hat auch ein bisschen so geklungen, als ob beide Parteien eher darauf hofften, dass die andere Verantwortung dafür oder den Unterhalt oder was weiß ich übernehmen würde.
Ja.
Aber ich habe nur gedacht, wie geil ist das denn, ein Hackerspace mit eigener Elektrolok zu haben?
Was aber auch lustig, also der Hackerspace war im Fachbereich Elektrotechnik angesiedelt. Und auf der gegenüberliegenden Seite war anscheinend irgendwie so Fachbereich Mechanik oder wie auch immer, sonstige Festkörper, naja, Festkörperphysik ist wieder was anderes, aber so, sagen wir mal Mechanik, es stand irgendwas von Wärmemechanik
Festkörperphysik, da denke ich immer so irgendwas, ein Festkörper, so Feuerwerk?
Ja, nee, das ist also nicht Flüssigkörper sozusagen.
Irgendwas, ach so. Flüssigkörper, ja, Biersaufen und so. Wirtschaftsinformatik.
Ja.
Mit dem Laptop in die Beiz.
Ja, jedenfalls auf der anderen Seite von diesem Platz, wo das Gebäude dran war, stand eine Dampflokomotive. Die gehörte halt zu diesem Wärmetechnik Institut, Fachbereich, sonst was.
Bummens, ja.
Und zur dortigen Studierendenschaft, wie auch immer. Und da waren sie aber dann anscheinend wieder stolz drauf, dass ihre Lok wirklich fahren kann. Und deren Lok, naja, also A hat sie nicht viel Platz zum Fahren. Die hätte vielleicht höchstens 1,5 Meter vorwärts, rückwärts können. Und der Kessel ist wohl undicht bei der Dampflok. Mhm. Das heißt, sie haben aber irgendwie die Möglichkeit, per Druckluft aus dem Gebäude halt die Kolben anzutreiben. Man hat auch gesehen, da lag ein Schlauch oder ein Rohr. Das endete irgendwie 2 Meter vor der Dampflok. Und an der Dampflok war ungefähr in ähnlichem Durchmesser ein Anschluss mit irgendwie mit Barometer, der mit Kabelbinder festgemacht war.
Ja, da fehlte einfach ein Stück.
Also das heißt, da scheint, auch wenn sie vielleicht froh sind, den Unterhalt nicht zahlen zu müssen, sind sie wohl doch stolz drauf, dass ihre Lok tut und die von den anderen nicht so doll. Und sie sind auch stolz drauf, dass ihre E-Lok älter ist als die Dampflok gegenüber.
Jo.
Aber ja, schon geil.
Jo. Wie lange waren wir denn da? Wir waren sicher eine Stunde da.
Über eine Stunde.
Haben auch noch Tipps bekommen, was wir noch angucken könnten in Trondheim.
Weil er dann irgendwie gemerkt hat, dass wir so ein bisschen ferrophil sind, hat mein Freund schon erwähnt. Und hat dann gemeint, ja, da gäbe es noch diese geile Eisenbahnbrücke. Eine Zugbrücke.
Ja.
Eine Zugbrücke, die eine Zugbrücke ist.
Genau, eine Eisenbahnzugbrücke, eine Zugbrücke.
Ja, die haben wir dann am Tag drauf erst angeschaut, da kommen wir nachher noch dazu.
Mhm.
Jedenfalls, ich denke, 1,5 Stunden waren wir schon da drin.
Ja.
Mit der ganzen Führung durch die Räume und Zeugs und diskutieren über Norwegen und was ist woanders an Norwegen, was ist uns aufgefallen. Er war halt natürlich auch neugierig, Leute von außerhalb Norwegen.
Mhm.
Wir haben ein bisschen über den Brexit diskutiert.
Ja, das haben wir im Beat drauf ja auch.
Irgendwie auch, ja, das kam immer wieder zum Thema.
Ja. Weil wir sind ja sowohl die Schweiz als auch Norwegen sind nicht in der EU.
Ja.
Ja. Und wir haben uns dann auch noch die hatten da ein Gästebuch.
Genau.
Ein Log, also sie nannten es Logbuch. Das war aber ein Gästebuch. Ich habe dann da was reingeschrieben. Haben wir dann beide unterschrieben. Und nachher noch ich habe vergessen, einen Aufkleber vom CCC ZH mitzunehmen. Den habe ich dann nachher noch durchs Fenster nachgereicht.
Durch die Pizzalade.
Genau. Genau. Und ein paar von den IPv4 Nein-Danke-Klebern habe ich auch noch. Weil
sie hatten IPv6 nativ.
Jo. Genau. Aber gibt es immer noch nicht überall.
Ja.
Ja. Und dann sind wir dann zu dem anderen Stellplatz.
Zu dem ursprünglich ausgesuchten Stellplatz.
Mhm. Ach so, ja, stimmt.
Zuerst und der war eben, also irgendwie war er schräg überall.
Mhm.
Da standen nur 3 VW-Busse drauf. Der eine sah so ein bisschen nach Camper aus, aber so mehr nach Funkelcamper.
Mhm.
Und sollte irgendwie 240 Kronen die Nacht kosten. Also ungefähr
knappe
30 Franken oder 25 Euro oder so.
Ja, irgend sowas. Also mit Parkuhr
und ja.
So. Ja, dann haben wir gesagt, können wir auch noch den anderen angucken. Es war ja noch hell.
Ja.
Morgens um und 1:30.
Der andere war, der andere wirkte eigentlich in der Beschreibung im Navi eher nach einem Parkplatz.
Hm, war es ja auch.
War ja auch einer, aber während auf dem Riesenplatz in der Nähe von einem Park übrigens, der so ein bisschen modern angehaucht war.
Ja.
Da scheinen wirklich bloß 3 VW-Busse und irgendein Lieferwagen außerhalb. Aber irgendwie, wie wenn den niemand dort übernachten
wenn
will.
Wenn alle doof
finden. Oder alle doof finden.
Ja.
Und der andere war proppenvoll. Wir haben am Eingang so eine Nische noch entdeckt, haben gedacht, fahren wir erstmal weiter. Ich habe da hinten noch ein paar größere Nischen gesehen, aber die größeren Nischen waren im Prinzip alle so gesperrt mit einem Poller, einem bunten, rot-gelb.
Und Absperrfläche.
Und auf dem Boden markiert als Absperrfläche. Mhm. Wohl vermutlich, damit halt einfach zwischen dem Wohnmobil ein bisschen Abstand ist.
Ja.
Haben wir in Trondheim jetzt auch wieder gesehen.
Mhm.
Und dann haben wir erstmal.
Ålesund.
Ålesund, ja.
Hier, ja.
Und dann haben wir erstmal in einer von diesen abgesperrten Flächen gewendet und sind wieder rausgefahren und haben uns dann diesen einen noch übrigen geschnappt.
Mhm.
Da hast du mir dann beim Reinrangieren ein bisschen geholfen und wir sind aber dann trotzdem so hingekommen, dass man die Aufbautür noch aufgekriegt hat und bin halt dann links Fahrerseite hinten so ein bisschen gefühlt im Gebüsch gestanden oder hab dran geschraddelt, aber das Gebüsch hat aufgehört, bevor die Gasklappe anfing.
Ja.
Mhm.
Und ja, daneben stand ein polnisches Wohnmobil. Aber ja, ich habe dann gefunden, es war zwar noch hell.
Es war 2 Uhr in der Nacht ungefähr.
Mhm. Ja, also es war, ja gut, ja. Das ist dann eben das. Also es war zwar noch hell, aber ich habe dann gesagt, ja, nö, jetzt auch noch podcasten. Zum einen ist es schon spät, zum anderen... Ja, das andere Wohnmobil steht schon ein bisschen gar nahezu.
Da war kein Meter Abstand, ja.
Ja, und naja, so gut isoliert sind diese Pennsemmeln jetzt auch nicht unbedingt. Müssen wir nicht auch noch irgendwie ins Mikrofon schreien, was jetzt den ganzen Tag über passiert ist. Internet haben wir auch keines so richtig. Also ja, halt mit Roaming und so, das geht schon irgendwie, aber naja, gut. Haben wir heute zwar auch nicht. Guck da mal, wie ich das hochlade.
Ja.
Könnte klappen.
Ja, und dann morgens beim Aufstehen war irgendwie draußen rumrum noch so ein bisschen Trara, Leute am Quatschen, relativ laut.
Mhm.
Und habe ich mal irgendwie so den die eine Jalousie ein bisschen hochgemacht. Habe ich da zwei Herrschaften in leuchtroten Jacken gesehen und ein Auto mit Blinklicht obendrauf. Und einer, das war so, Kackgrün, sondern Froschgrün.
Eitergelb.
Eitergrün. Eitergrüner Toyota Kombi.
Ekelgrün, also so Senfgelb, Eitergelb, Kotzgrün.
Mit einer Banderole aus Parkplatzschildern.
Mhm.
Also, und dann stand irgendwie Trondheim Park, Parkering irgendwas.
Ja.
Und die haben wohl dann die Parktickets kontrolliert.
Mhm. Wir haben bis 12.06 Uhr bezahlt gehabt.
Genau.
Und weil es wäre bis 12 Uhr wären es 88 Kronen gewesen. Dann habe ich halt noch 2 dazu, weil ein schöner runder Betrag. Obwohl ich es mit der Kreditkarte bezahlt habe.
Ja. Und irgendwie war ich dann so ein klein bisschen hibbelig. Weil wir halt da so wirklich an so einem, ja, wie soll man sagen,
exponiert
und vor allem an einem Platz, der, also wir standen weniger in die Einfahrt rein als alle anderen neben uns, mhm. aber wir waren halt derjenige, der halt wirklich vorne am Eck stand
mhm.
und naja, eben der Busch, der irgendwie das abtrennte, der war halt deutlich hinter mir zu Ende,
mhm.
aber die haben sich irgendwie nicht gejuckt, die haben mit irgendeiner anderen Wohnmobilfahrerin, die da irgendwie am Rauchen war, gequasselt und sind dann irgendwie zum nächsten Parkplatz gefahren und haben da kontrolliert. Ja gut,
es war noch vor 12, wo die wieder weg.
Ja, die waren vor 12
wieder weg. Wegfahren. Von daher, ja, aber ja, wollten ja auch noch was von Trondheim sehen.
Mhm.
Es gab ja noch mehr Hackerspace, eben den Hackheim haben wir immer noch nicht gefunden. Da haben wir einen Tipp bekommen von dem anderen, von Morten.
Ja. Er hat uns erzählt, ja, die seien umgezogen, die hätten umziehen müssen irgendwas
mhm.
und hätten eine neue Location gefunden, hat uns dann Webseite gezeigt, da war dann auch plötzlich wieder was Aktuelles drauf einigermaßen.
Mhm. War von dem Coworking Space.
Und zwar einem Coworking, also er hat uns erklärt, ja, das sei so Coworking und so
mhm.
und da hätten die halt auch ihren Raum. Das hieß Work.
Heißt immer noch, aber ja.
Ja. Und ja. Wo wir da hinkamen von außen... standen halt auch Bänke draußen. Ja gut, schön oh. Wetter oder so, vielleicht wollen die Leute draußen
ja. mal.
Dann kamen wir rein und war das aber eher so eine Bar.
Also wir haben erstmal Parkplatz gesucht.
Ach so, ja, ja.
Bisschen weiter weg, weil war halt, ja, Innenstadt und naja, bisschen voll. So, mussten wir um ein, zwei Hausecken rumlaufen und da war irgendwie jedes zweite Geschäft war ein Friseur.
Ja, das war auch klasse.
Das
mit den heftigsten Namen, was? Also, irgendwo haben wir nochmal einen.
Enteneller.
Ja, gut. Ja, gut, der hat dann Haarverlängerungen angeboten. Enden. Aber ja.
Ja, gut. Ja, was war denn? Einer hieß irgendwie.
Na, ist egal.
Na, Naja, alles Mögliche. Dann sind wir da zu dem Work gegangen, da reingegangen. Dann war das so eine Art, auf der einen Seite waren da so Holzbänke und eine Bar. Und auf der anderen Seite standen da ein paar PlayStation 4 herum. Davor aber auch noch sowas Retro. Eine Sega Mega Drive stand da, eine Retro Station für alle möglichen Cartridges und ein Amiga 500.
Und ein Ölgemälde eines Nintendo Entertainment Systems.
Mhm. Ja, hing an der Wand. Ja, in der Mitte war eine Treppe, zum einen runter, zum anderen rauf. Und dahinter waren so LED-Dingens und da stand Heckheim.
Ja.
Sind wir da reingegangen, also du voraus, ich hinten rein. Und dann kam dann der Barkeeper und hat dann erstmal was auf Norwegisch gesagt. Sag ich, wie? Und dann hat er dann gemeint, Englisch? Sag ich, ja. Oh, you can't go in here. Also, ihr könnt hier nicht hin. Sag ich, ja, wir suchen das Hackheim, den Hackerspace. Jetzt, wo wir den endlich gefunden haben, weil die Webseite funktioniert nicht, Twitter ist nix und ja. Und dann gemeint, ja, ach so, ja, gut, ja, der ist hier, aber da ist jetzt gerade niemand.
Da sei nur mittwochs und sonntags oder irgendwie so.
Irgendwie so, ja. Hat dann mal kurz aufgesperrt und gemeint, ja, so sieht es aus. Weil wir haben dann gesagt, ja, wir sind aus der Schweiz, aus Zürich. Ach so, ja, na gut, können wir kurz mal reingucken, aber eben ist halt niemand da. Und hat dann gemeint, ja, es ist ein Coworking Space oben drüber. Eben dieses Work. Und auch noch der Barbetrieb, also Pub-Betrieb,
Eine sehr, also mich hat irgendwie die Einrichtung sehr fasziniert, weil sie, einerseits haben sie sehr viel so im, ich sag mal, Paletten-Look gehabt. Sie haben zum Beispiel auch draußen, die Absperrung ihres Bereiches war irgendwie aus Paletten zusammengezimmert und auch noch ein paar andere Stellen. Sie hatten im Schaufenster, hatten sie irgendwie ihr Logo aus Palettenholz zusammengezimmert.
Und ach ja, so nicht Shufflepuck, was war das genau? So irgend so ein Tischbillard, aber auch nicht Karom.
Ja, es war sowas wie
Curling, aber wie Curling auf Tischen.
Auf Holz, auf polierten Holztischen mit Sand rundrum, Silikonsand hat er irgendwas erzählt. Mhm. Und zwar ist es irgendwie so, die Tische waren gleich 5 Meter lang oder sowas.
Mhm.
Und wenn man vom einen Ende her irgendwelche Metallpucks drüber schiebt, also stößt, und das Ziel ist, sie so nah wie möglich ans andere Ende zu kriegen, ohne dass sie hinten runterfallen.
Ja, gibt dann mehrere so Zonen, 4, 3, 2, 1.
Man kann irgendwie mit dem Sand dann noch irgendwie beeinflussen, ob er schneller oder weniger schnell laufen soll. Also wenn man ganz wenig Sand drauf macht, geht er wohl schneller, und wenn man viel Sand drauf macht, eher langsamer.
Also sowas wie Curling, aber auf dem Tisch.
Ja,
so Curling, ne, das kennt man ja, Hausfrauen-Biathlon, Teekessel schieben und putzen.
Ja.
Ja.
Und was sie aber auch noch hatten, was mich irgendwie sehr fasziniert hat, waren auf der anderen Seite, also nicht da, wo die Playstations waren, sondern da, wo die Bar war, am Wand 5 Ölgemälde. Oder ja, ich bin mir nicht sicher, ob es Kunstdrucke waren.
Ich hätte jetzt gesagt, es sei halt Fotoretuschen gewesen.
Ja, schon, aber von der Machart, also das eine sah sehr gemalt aus, wie wenn jemand ein Foto abgemalt hätte.
Mhm.
Und aber die Motive waren definitiv auf Basis von echten Fotos, aber mit fiktiven Kampfrobotern oder Kampf...
Battle Max.
Rein retuschiert.
Ja. Also Panzer auf Beinen.
Genau. Und aber also zum Teil, im ersten Moment hatte ich gedacht, irgendwie Star Wars, so Ad-Ads oder so.
Die Walkers, ja.
Oder Walkers.
Ja, sowas, das gibt's auch.
Aber es waren
ganz viele.
Es waren definitiv andere Designs.
Ich mein,
und vor allem haben auch die 5 Bilder unterschiedliche, wie soll man sagen, nicht Szenarios, sondern unterschiedliche Welten gezeigt.
Mhm.
Und zwar im ersten hat man gesehen, wie 2 Walker mit einem runden, leuchtenden Cockpit oder Auge oder was auch immer einer Menschenspur im Schnee folgen. Im zweiten hat man gesehen,
wie irgendwie, was war noch
was? Das war so ein Vierbein, was irgendwo genau, gelandet
wo,
war.
Genau, wo zwei, zwei Wanderer vor so einem vierbeinigen, also eher spinnenartigen, aber eben vierbeinigen Kampfroboter stehen, mit übrigens dem schwedischen, also mit, ich weiß nicht, wie sagt man da, Logo, Wappen?
Wappen, ja.
Der Flagge der schwedischen Luftwaffe drauf gemalt oder Armee.
So, ja.
Vier kleine
Emblem.
Emblem, dem Emblem der schwedischen Streitkräfte. Mhm. Vier kleine gelbe, drei kleine gelbe Kronen auf blauem Grund. Und da hat man halt gesehen, wie der eine, der Junge von den beiden Wanderern, irgendwie dem auf den Roboter hochklettert und das Mädel mit Rucksack davor stehen blieb und zu, ihm zuschaut. Also irgendwie, ja, dort sind sie irgendwie vielleicht liegen geblieben nach dem Krieg, was weiß ich. War auch im Winter, so die Kinder mit Mützen und so. Dann gab es ein Bild einfach bloß, wo ein Walker einfach so eine vor einer Siedlung steht, stand ein alter Volvo und noch irgendein anderes Auto, so ein typisches rot angemaltes Haus mit weißen Türrahmen. Und er stand einfach nur davor und hat das beobachtet. Und das dritte Bild war wieder irgendwie ein anderes.
Vierte?
Also ja. War schon mal vierten, ja, okay.
Ja.
Da hat man irgendwie drei Jugendliche, Wendy würde sie ja sehr sicher als Landjugend bezeichnen.
Ach ja, die Landjugend.
In einem Zweiergolf mit offenem Glasklappdach. Und oben ist einer der Jugendlichen sozusagen, hat oben rausgeguckt, also es ist wirklich mit dem ganzen Oberkörper rausgekommen, was sagt man, er ist im Auto gestanden, hat irgendwie oben halt, ja, also wie halt so im Panzer auch irgendwie oben rausgucken kann durch die Luke und hat dann so eine Magnesiumfackel in der Hand gehabt und sie sind damit irgendwie durch die Pampa gefahren und haben irgendwelche zwei Walker versucht hinter sich herzulocken. Warum auch immer die auf die Magnetfackeln aus waren. Hm. Und die sahen auch anders aus als die anderen. Also die waren ja jetzt irgendwie gelb lackiert und größer. Und im fünften Bild war es wieder was anderes, was irgendwie auch nicht zu den anderen passte. Da hat man wieder so einen kleineren Walker gesehen, ähnlich wie im ersten Bild, der auf einen Polizei-VW-Bus zielte. Und im Gebüsch, oder so im hohen Gras, sah man zwei Kinder, einer davon mit irgendeinem Rucksack mit Funkelektrik drin und so einem Virtual Reality Handschuh an. Und es machte den Eindruck, als würde er diesen Walker steuern und sich einen Spaß draus machen, da jetzt die Polizei mit zu beschießen. Also wirklich sehr unterschiedliche Szenarien aus unterschiedlichen Welten, aber alle haben halt gemein gehabt, dass in einer Welt, die aussah wie die unsere, solche Kriegsmaschinen oder was auch immer präsent waren. Aber mit unterschiedlichen, sagen wir mal, Situationen einfach auch, sagen wir mal, politisch oder entwicklungstechnisch, gesellschaftlich.
Jo. Also was auch noch war in dem Ort, unten im Keller, war eine Flipperbude.
Jo.
Quasi. Also da standen diverse Flipper rum. Ein oder zwei Arcade-Videospielautomaten hat es auch noch, aber es war irgendwie, was war jetzt das? Metal Slug war, glaube ich, noch das Interessanteste von den Arcade-Maschinen. Und die Flipper, da war ein Herr der Ringe, ein Game of Thrones,
irgendwas, kennen wir ja schon von Harzi.
Spider-Man, ja, nichts wirklich Beeindruckendes, so, weil, ja, man kennt ja den Harzi.
Und das Outland in Schlier,
Altstetten.
Altstetten.
Ja, genau.
Nein, aber
was
auch noch irgendwie interessant war, also sie hatten von der Deko viel in Richtung Science Fiction, Gamers und ähnliches. Zum Beispiel stand auf dem Tresen aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund zwei Walkie-Talkies in Form von Darth Vader-Köpfen.
Und da stand auch noch ein Pac-Man.
Und wenn ein Bier aus war am Hahn, dann hatten sie sozusagen das Signet des, der Biersorte mit einem, ja, was war das irgendwie, wie so, so ein Deckel überzogen, auf dem Game Over stand.
Mhm.
Und auch sonst, also die.
Alles so ein bisschen nerdig.
Ja, die Preisliste war auf Monitoren oberhalb der Bar ausgehängt, die sie aber immer wieder mal geändert haben, also nicht die Preise, sondern was sie angezeigt haben. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal gesucht, ja, wo gibt's hier nicht alkoholischen Getränke? Und plupp, in dem Moment hat einer der Bildschirme umgestellt und hat mir die Preise für die nicht alkoholischen Getränke angezeigt.
Mhm.
Und auf einem haben sie irgendwie Werbung für ihre drei verschiedenen Sorten Sandwiches gemacht.
Mhm.
Habe ich dann auch eins probiert.
Das Falsche bekommen.
Er hat gesagt, aber, ja, ich hätte das Falsche bekommen, aber im Nachhinein bin ich mir nicht mal so sicher, ob das wirklich so war.
Ja, naja. Ich habe Kaffee bestellt und er hat dann gemeint, ja, sie hätten da Free Refill.
Mhm.
Habe ich dann auch
genutzt.
Gebrauch davon gemacht, ja. Noch einen zweiten geholt und einen Muffin.
Ja. Und ich hatte
die Muffins waren nicht selbst gemacht, die waren halt eingepackt, aber das macht ja nichts.
Ja, und ich hatte zum Trinken ein Fevertree Ingwerbier.
Fevertree.
Fever.
Weil es warm macht. Ingwer.
Ja.
Wissen schon.
Ja, es war gut scharf. Also ich habe das schon mal irgendwo probiert vor wenigen Monaten und wusste halt einfach, ja, das ist ordentlich scharf und mag ich aber.
Ja. Und ja, haben wir da noch, du hast noch ein bisschen Internet benutzt.
Ja.
Ich.
Offenes Wi-Fi gab es dort, ja.
So mit den Handys halt, mein Zeug hochgeladen, was man halt so macht. Ein paar Bilder auf Twitter noch raufgetan. Ja, und dann sind wir dann wieder gegangen, weil Parkuhr war dann auch irgendwann.
Ja, wir hatten irgendwie nur für zwei Stunden oder gute zwei Stunden reingeworfen.
Ja.
Er hat uns dann noch gesagt, ja, da gäbe es noch einen weiteren Makerspace namens Fix oder so, irgendwie so.
Mhm.
Der wäre bei irgendeinem Laden namens Dix unten drin.
Mhm.
Und den Laden haben wir dann auch gefunden, weil, aber irgendwie war sowohl der Laden zu und vom Makerspace nichts zu finden. Vor allem auch irgendwie kein separater Kellereingang oder sowas, weil es war irgendwie ein Ladengeschäft, also an einer Hauptstraße.
Mhm.
Sind wir entsprechend dann gleich weiter zum Auto gegangen.
Ja, reingesessen. Dann hat dann so, kam da so ein Ehepaar vorbei und der Mann hat dann erstmal gewunken, irgendwas gesagt.
Wir haben es aber nicht gehört, weil die Fenster und Türen schon zu waren.
Mach mal Zündung rein, das Fenster runtergelassen, sagt er, grüezi. Sag, ja, grüezi. Unterwegs und so, haben wir ein bisschen gequatscht. Sagt er, ja, sie seien auch mit dem Wohnmobil unterwegs, hätten aber ein bisschen Pech gehabt und das Wohnmobil sei im Moment in der Werkstatt wegen Wasserpumpe.
Wegen defekter Wasserpumpe. Dann habe ich noch gefragt, ja, und wo wohnt ihr jetzt? In der Werkstatt? Nee, leider nicht.
Hotel.
Hotel nehmen müssen.
Blöd. Ja, die beiden kamen, also kamen aus gefühlt irgendwo Bern, dem Dialekt nach. Ja, haben gesagt, ja, wir waren auf einer Rundreise so durch Skandinavien, waren jetzt unterwegs dann nach Aalborg.
Ålesund.
Ålesund. Ja.
Und da haben sie noch gemeint, ja, da wollten sie heute eigentlich auch hin.
Mhm.
Irgendwie so.
Ja.
Aber ja,
nun ja.
Ja, und dann sind wir noch eine weitere Attraktion anschauen gegangen.
Nämlich ja, eben die Zugbrücke.
Die Skansenbrücke.
Mhm.
Die heißt Skansen, weil sie direkt an der Haltestation Skansen ist. Die ist anscheinend kurz hinterm Hauptbahnhof.
Mhm. Also bei der Schanze.
Genau, auf Deutsch heißt das Schanze. Und das war halt so ein Schanzengraben.
Kennt man ja von diesem
Zürich.
Von dem deutschen Moderator Michael Skanse.
Ja. Naja, jedenfalls war das halt früher irgendwie dort, wo die Brücken sind. Also es ist eine Drehbrücke für Fahrradfahrer und Fußgänger. Die Autos gehen mittlerweile in einem Tunnel unten durch und eben jene Eisenbahnbrücke.
Mhm.
Die ist zweigleisig und kann eben, wenn irgendwie ein Segelschiff durch will, die kompletten zwei Gleiskörper und die Kastenbrücke drumherum kann halt um 90 Grad nach oben geschwenkt werden. Was wir nicht rausbekommen haben bisher, da müssen wir nochmal Wikipedia fragen, ob das vielleicht da drin steht.
Oder YouTube.
Oder YouTube, wie das mit der Oberleitung dort funktioniert.
Ja.
Weil so das, wie die das Oberleitung
Gegengewicht gespannt ist, die runtergedrückt.
Müsste das Gegengewicht die Oberleitung runterdrücken.
Und auch die Oberleitung müsste um 90 Grad gebogen werden bei dem beim Angelpunkt.
Ja.
Ja. Es kamen zwar mehrere Boote vorbei, aber die waren alle so klein, die und passen flach. Da unten drunter. Ich ja. habe dann immer gesagt, da ist doch eine Telefonnummer, ruf mal an, die sollen mal die Brücke hochklappen für uns. Haben wir dann nicht gemacht.
Mhm.
Hätten wir eigentlich machen sollen.
Naja, YouTube Nein. wird da sicher schon ein
bisschen ja, was. Ich hoffen's mal. Ja.
Skansenbrücke.
Skansenbrücke.
Nee, war sehr interessant. Auch das Einzige, was ich irgendwie schade fand, ist, ich war mir sehr sicher, wenn die Skansenbrücke aufgeht, dann wird sich auch die Drehbrücke für die Fußgänger öffnen. Sprich, man kann nicht dort draufstehen und dann das Foto von der Seite machen. Muss man dann irgendwie von der anderen Seite
probieren. Könntest schon draufbleiben, aber haben die wahrscheinlich nicht so gern.
Ja.
Weil, ja.
Sicherheit ja, und so. Dann haben wir irgendwie so das Gefühl gehabt, so, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir in Trondheim sehen. Ah, nein, haben wir was vergessen.
Einkaufen waren wir noch.
Nein, wir waren auf dem Weg zur Skansenbrücke.
Ah ja, stimmt das. Und dann waren wir einkaufen.
Mhm. Genau.
Ja, ja. Genau, da war ja noch was.
Genau, ich habe halt dem Navi gesagt, ja, fahr von der. Wir sind noch zur Uni gefahren, weil wir wollten nämlich noch Fotos von den beiden Lokomotiven machen, was nachts irgendwie nicht mehr so schön
Tag, geklappt hat. Bei Tag, ja, es war zwar noch hell damals, aber nicht so richtig.
Ja.
Und so Handykamera, naja, vergiss ja. es einfach.
Und von dort aus wollten wir dann zur Skansenbrücke, haben dem Navi gesagt, mach mal.
Mhm.
Und dann habe ich sie versucht, im Navi zu suchen, genau. Und habe sie halt nicht gefunden. Habe ich Navi gesagt, zeig mir alle historischen Sehenswürdigkeiten in der Nähe.
Mhm.
Und dann kam da irgendwo was mit Trondheim, Sückel, irgendwas.
Stiegen. Oder so.
Ja, jedenfalls habe ich mich daran erinnert, stimmt, in Trondheim ist der erste Fahrradlift, oder wie nennt man das Fahrrad? Ja, Fahrradlift,
so wie fast
Fahrradlift der Welt.
Mhm.
Und ich habe gesagt, okay, Moment, der ist auf dem Weg zur Skansenbrücke, den nehmen wir mit.
Von der Skansenbrücke.
Hm? Auf dem Weg von der Uni zur Skansenbrücke.
Ach so.
Und hat sich dann ein bisschen komplizierter herausgestellt, weil so wie das Navi durch wollte, das war im Prinzip nachher alles gesperrt.
Mhm.
Im Prinzip hat es uns in eine Sackgasse reingeleitet, aber am Ende der Sackgasse hat wirklich dieser Fahrradlift angefangen.
Mhm.
Und direkt daneben gab es zum Glück einen Parkplatz. So,
genau.
So, außerhalb der Straße. Und ja, dann haben wir uns das erstmal angeschaut, wie das funktioniert. Auf YouTube habe ich mir das ja alles schon mal angeschaut und wusste dann so ungefähr, ja, okay, da kommt dann halt irgendwie so ein...
Ja, da kamen irgendwie gerade keine Fahrradfahrer, die das ausprobieren wollten.
Ja, aber irgendein kleiner Junge hat einfach trotzdem mal den Knopf gedrückt.
Mhm.
Und dann haben wir zumindest gesehen, dass zum Starten wirklich so ein, wie soll man sagen, wie so ein Zylinder... ein kleinerer Zylinder aus einem größeren rauskommt und den Fahrradfahrer erstmal anschiebt.
Genau.
Und hinterher wäre
aber
dann
aber noch, danach ist nichts mehr passiert.
Naja, man hat noch gesehen, wo sich der Zylinder wieder zurückgezogen hat, so wie so ein Hydraulikzylinder, ist noch eine Metallplatte aus dem Boden rausgekommen, aber wo sie gemerkt hat, ich habe keine Last drauf, ist er verschwunden. Und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, gut, dann hole ich mal mein Faltrad aus dem Wohnmobil und probiere das selber aus.
Mhm.
Und in der Zwischenzeit kamen aber irgendwie noch zwei deutsche Jungs an, die das auch irgendwie gesehen haben und gedacht haben, neugierig waren und halt mussten ausprobieren. Und dann habe ich gesagt, ja, lassen wir die mal vor. Und es gab dann zwei Knöpfe, Normal und Anfänger.
Mhm.
Aber selbst mit Anfänger haben es sowohl die beiden Jungs als auch ich im ersten Anlauf nicht geschafft. Und ich glaube, einer von den beiden und ich haben es dann jeweils im dritten Anlauf.
Der eine ist dann, hochgestrampelt.
Der hat dann irgendwie Mountainbike einfach runtergeschaltet und hat gemeint, scheiß drauf, ich strampel da jetzt hoch. Aber ja, und im dritten Anlauf hat es dann auch geklappt.
Ich habe unten gewartet und habe Fotos
gemacht. Das Schwierige daran ist, A, du darfst nicht bremsen. Sonst ist es gleich vorbei.
Also, ja.
Und das andere Schwierige ist, der Aufzug schiebt dich, er zieht dich nicht. Das heißt, du musst wirklich ein Bein immer nach hinten durchgestreckt haben und sobald das Bein irgendwie, also dein Schwerpunkt über das Bein nach hinten rüber kippt, sprich das Bein zum Beispiel das Fahrrad anfängt zu überholen, dann ist vorbei. Und das durchgestreckte Bein durchzuhalten und wirklich nicht zu bremsen und immer ungefähr 10 cm neben dem Bordsteinkante zu fahren, war alles durchaus nicht ganz einfach und auch nicht unanstrengend. Also das Bein die ganze Zeit durchgestreckt zu haben, solange dich das Ding da hochschiebt und halt auch wirklich, wie wenn du auf einem Bein in einem Aufzug stehst und der losfährt. Nur, dass du halt das Körpergewicht noch nach vorne verlagert hast und das Bein nach hinten rausgestreckt hast. Du bist so ein bisschen wie
und
so...
Und mit dem Fahrrad aufpassen, musst nicht in den
Bordstein. Genau, und noch zu lenken und mit dem linken Fuß ist man halt dann auf der Pedale unten gestanden. Und was dann nachher irgendwie beruhigend war, dass aber auch diverse Einheimische, die das nutzen wollten, einfach weil sie es da hoch wollten, nicht auf Anhieb hingekriegt haben.
Ja.
Ja, aber jetzt habe ich auch mal diesen Fahrradlifter ausprobiert. Und ja, also wenn sie den in Zürich an der Steigstraße einbauen, würde ich den, glaube ich, auch statt einem Bus benutzen.
Ja, was soll ich dazu sagen? Weiß ich nicht.
Du hast schon mal dazu gesagt, wenn es sowas gibt, dann würdest du wahrscheinlich auch mehr Rad fahren.
Vielleicht. Wer weiß. Ja. Naja, nachher sind wir eben noch die Zugzugbrücke angucken gegangen.
Ja, erstmal von der falschen Seite hat man nichts gesehen, dann sind wir auf die andere gefahren.
Angeguckt. Ja, haben wir schon gesagt.
Ja, und dann sind wir dann
weiter. Aus Trondheim weg, wieder unterdessen wieder Richtung Süden.
Südwesten vor allem. Also Südwesten. Eigentlich, gut, klar, es ging von Trondheim, die Schnellstraße ging erstmal ein Stück Richtung Süden und dann fast ein ganzes Stück nach Westen. Und im Schnitt sind wir irgendwie so nach West-Südwest gefahren.
Ja, über zwei Fähren.
Auch. Zweimal Fähren, zwei Brücken, die über einen halben Kilometer lang waren. Die eine 800 Meter oder 900 und die andere 1,2 Kilometer. Diverse Tunnel, ich glaube, der längste war auch irgendwie sowas.
1200.
Na, einer war drei oder vier, glaube ich, oder?
Nee, nee, aber, sind wir aber nicht durchgefahren.
Da sind wir nicht durchgefahren, genau. Die längste war auch irgendwie so anderthalb, zwei Kilometer so.
Ja.
Ja, zwei Fähren. Die eine hat irgendwie so 20 Minuten gebraucht, die andere, weiß nicht, gute halbe Stunde.
Ja. Ja, aber ansonsten eigentlich, ja, wir waren an Deck. Bei beiden. Bei der zweiten wollten wir eigentlich Kaffee trinken gehen, aber diese Kaffeemaschine, die...
Wollte nichts verkaufen.
Die hatte irgendwie... Ladehemmung. Zwei Leute vor uns haben es irgendwie auch mit Mühe geschafft, da einen Kaffee rauszubekommen.
Mit Mühe und Hilfe vom Fernpersonal. Ja,
genau. Und ich habe dann irgendwann nur gedacht, dann eben nicht.
Leckt mich.
Ja. Genau. Kopf, dammisch auf Säckel. So quasi. Und dann sind wir an Deck. Und,
bei der zweiten Fährenfahrt haben wir einen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen. Auch wenn, witzigerweise, dadurch, dass die Sonne sozusagen durch das Fahren der Fähre plötzlich hinter einem Berg hervorkam und Venti es plötzlich als Sonnenaufgang bezeichnete.
Ja, weil du sowas ja noch nie gesehen hast.
Doch, schon oft genug. Dann, wenn ich die Nacht durchgemacht habe.
Ah, und dann ins Bett.
Genau. So. Sonnenaufgang gucken und dann ins Bett.
Ah, so. Aha. Okay, ja, so kann man es auch machen.
Naja, jedenfalls... sicher einige sehr schöne Fotos bei rausgekommen.
Ja, naja, die Handykamera, da merkst du dann doch, dass da ein Unterschied ist. Aber, ja.
Ja, ich bin jetzt recht froh, dass ich mir nochmal eine Kamera geholt habe.
Shells. Ja, dafür hattest du bei der Tankstelle, da kam keine Quittung raus und dann wolltest du den Tacho fotografieren.
Ja,
und
genau.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit dem Handy ganz einfach gegangen
wäre. Ja, das bin ich mir auch sicher, ja. Die Idee war, statt halt auf den Tankzettel die Kilometerzahl zu schreiben, war, ein Foto von der Tanksäule zu machen und dann ein Foto vom Tacho zu machen. Mhm. Aber vor dem Tacho ist aus Entspiegelungsgründen eine schräge Scheibe davor, die irgendwie oben locker mehrere Zentimeter vom Tacho weg ist, und die Kamera war gut genug, diese Scheibe zu fokussieren statt dem Tacho. Oder ich weiß nicht, vielleicht hat sie auch...
Vielleicht war die Scheibe einfach nur zu dreckig.
Nee, ich glaube eher, dass sie vielleicht noch der Spiegelung gefolgt ist und ja, sozusagen die Unterseite vom, also das... untere Bodenfläche vom Tacho fokussiert hat. Jedenfalls hat sie es nicht geschafft, den Kilometerzähler scharf zu kriegen. Obwohl, wenn ich durchgeguckt habe, war es scharf. Und in dem Moment, wo ich drauf gedrückt habe zum Fokussieren, ist es unscharf geworden. Irgendwann hatte ich ein Bild mit genügend Abstand, sodass der Fokus einigermaßen gut genug war. Und dann, ja.
Blöd.
Aber sonst bin ich mit der Kamera eigentlich recht zufrieden.
Das war in einem Ort namens Vestnes. Vestnes.
Vestnes.
Ja. Wir haben immer Vestnes gesagt.
Ja, stimmt, genau.
Naja.
Und mit ganz viel Landjugend an der Tankstelle.
Ach ja. So richtig schlimmer Landjugend. Ja.
Ja.
Ja, und dann sind wir nach Orle.
Ålesund.
Borgsund. Orle irgendwas.
Aarborg ist in Dänemark.
Ach.
Naja, und in Ålesund haben wir uns dann erstmal auch den offiziellen Wohnmobilstellplatz rausgepickt im Navi. Und waren dann überrascht, dass an der Stelle, wo das Navi sagte, hier rechts sogar schon ein Schild Umleitung für Wohnmobile da stand. Nichts bei gedacht, warum jetzt da ein Umleitungsschild ist, aber genauso wie das Navi uns gefahren hat. Na gut, okay, super. Sind wir hingekommen, alles relativ voll. Und weiter hinten hat es dann so ausgesehen, da sind noch ein paar Plätze, da waren dann auch wieder so Poller und hier nicht parken. Weil zum Abstand halten, Markierung auf dem Boden, und es war kein einziger Platz mehr voll. Im Gegenteil, 2 oder 3 Wohnmobile haben dort geparkt, wo explizit stand, hier keine Wohnmobile. Nämlich irgendwo auf dem Firmengelände vor Eingang des Parkplatzes. Da habe ich gesagt, nee, schauen wir noch mal, was rundherum ist. Und dann gab es halt noch einen Parkplatz, Wohnmobilparkplatz beim Aquarium. Das Aquarium haben wir zwar nicht gesehen, aber den Wohnmobilparkplatz gefunden, da stehen wir jetzt.
Da und kostet nichts.
Sind wir eigentlich recht zufrieden bisher. Außer, dass der Mobilfunkempfang etwas wackelig scheint.
Das war ein bisschen komisch bis jetzt. Im Moment ist das Handy aus wegen Bratzen. Guck mal nachher mal, wie das tut.
Ja. Es hat immer mal zwischen 2G, 3G und...
bitte noch nicht
eingeschaltet. Nein, ich habe es noch nicht eingeschaltet.
Ja, gut.
Gewechselt. Und ja.
Ja, und da sind wir jetzt.
Haben lang genug gelabert. Jetzt habt ihr halt 2 Tage kondensiert auf eine Sendung.
Naja, geht noch. Drum schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn ihr den Axel sagen hören wollt.
Tschüss.
Tschüss.